Du hörst heute den Ausbildungspodcast von OnTeams. Schnall dich an und viel Spaß damit. Ein Gespräch, das es in sich hat. Marian Brill. Boah, ich weiß auch gar nicht, wie ich ganz schnell unser Gespräch in dieser Stunde beschreiben soll. Weil er hat kandidiert als Bürgermeister. Er hat einen Verlag. Er bringt dazu, also Schüler dazu, in eine Gastgeberrolle zu schlüpfen. Und wenn 200 Leute, also 200 Schüler auch wieder, einfach mal die Menschen anrufen, dass sie an die Schule kommen, um ja, ihren Job vorzustellen und das selbst machen, alle gleichzeitig. Fantastische Ideen. All solche Sachen haben wir besprochen. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das so schnell zusammenfassen soll. Deshalb starten wir einfach rein. Marian, nochmal vielen lieben Dank an der Stelle für die ganzen Ideen, Einblicke etc. Und wir schießen rein. Let's go. Super. Ich habe mir überlegt, was stelle ich dem Marian für eine Anfangsfrage, ne? Weil wenn man auch auf LinkedIn mal guckt, was du alles und wie, und das ist alles voll interessant, aber ich glaube, ich verstehe das. Also für mich, für meinen roten Faden, Marian, glaube ich, erst dann, wenn es irgendwie von, du bist von der Schule und dann kam was als erstes auf dich zu und was kam dann hinten dran?
Ja, von der Schule, da willst du anfangen.
Ja, was bist du für einen Abschluss? 2000?
Ja, genau. Mhm. Genau. 2000 habe ich mein Abitur gemacht. Das ist übrigens auch mein höchster Bildungsabschluss. Also ich hatte danach noch ein Studium angefangen, erfolgreich abgebrochen. Dann habe ich eine Texterausbildung gemacht, die ist aber staatlich nicht anerkannt. Ja, das Einzige oder die Einzigen, die das anerkennen, ist das Finanzamt gewesen. Also Werbetexter. Aha. Ist halt keine richtige Ausbildung und damit ist mein höchster Bildungsabschluss das Abitur. Ja. Meine höchste Berufs, ja, sozusagen, genau. Ja.
Werbetexter. Genau. Ja, jetzt heißt das ja, helf mir auf Neudeutsch.
Copywriter.
Copywriter, oder? Genau. Ich war gerade bei Story. Ja. Mhm. Copywriter. Du bist ausgebildeter Copywriter.
Ja. Genau.
Okay, ja. Okay.
Und damit ging dann eigentlich alles los. Ich hatte dann an der Texterschmiede, hieß die damals. Ich glaube, der Name hat sich verändert von der Schule in Hamburg. Mhm. Da habe ich dann in großen, namhaften Werbeagenturen dann das Handwerkszeug gelernt. Das war wirklich sehr spannend und war dann halt auch in einer der größten Werbeagenturen Deutschlands unterwegs. Das ist BBDO. Und zwar so ungefähr anderthalb Jahre. Und danach habe ich mich dann selbstständig gemacht. Ja, 2009 mit 29 Jahren. Ja. Und dann ging es los mit Guerilla-Marketing, was ja sehr wild ist. Also man erzeugt Aufmerksamkeit für andere. Und versucht sozusagen mit schmalem Budget dann quasi, ja, eben Menschen auf neue Produkte oder Angebote aufmerksam zu machen.
Ja, genau. Ja. Und aber das war dann schon der Startschuss für LF 100.
Tatsächlich eigentlich genau das Gegenteil. Es war eine unfassbar chaotische Zeit. Das heißt, es ging darum, kurzzeitig Politik und habe aber dieses Oschergehen sozusagen nicht abgelegt, habe Dinge gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Als ich dann verstanden habe, wie es funktioniert, war es langweilig, habe ich was anderes gemacht. Und das waren sehr bewegte Jahre, es waren sehr interessante Jahre auf jeden Fall. Immer Action. Und zu LF 100 bin ich im Prinzip gekommen, so um 2017, 2018 herum. Ah. Da hatte ich dann nämlich das erste Mal so das Gefühl, ich brauche irgendwie ein Organisationstool oder ein Management, also irgendwie ein eigenes Managementprogramm, wo man sozusagen meine ganzen Ideen ordnen kann. Ja? Das ging querfeldein und irgendwann merkt man dann, die Aufgaben sind so umfangreich und man kann das halt im Prinzip einfach gar nicht steuern. Und ja, wenn einem die Arbeit über den Kopf wächst und man nicht mehr weiß, vorne und hinten und jeden Tag bunt und chaotisch, dann muss da irgendwie Ordnung her. Und das war sozusagen eigentlich der Startschuss, mich danach umzusehen, wie bekomme ich all das, was ich mache, in eine gute Bahn.
Aha.
Und dann habe ich da tatsächlich so um die 7, 3 rumgewerkelt und immer mich selber natürlich halt auch ein Stück weit beobachtet und geguckt, okay, welche Aufgaben liegen jetzt an und wie bekomme ich das hin, dass ich das wiederholbar machen kann. Ja? Also wenn jetzt ein Projekt ansteht, dann habe ich sozusagen so eine Matrix, also eine Vorstellung, wie soll das Projekt aussehen, was ist mein Ziel, welche Ressourcen brauche ich dafür und so weiter. Und ja, dementsprechend arbeite ich dann mehr oder weniger nach Schema, sozusagen.
Aha. Genau. Verrückt, verrückt. Und also es sind ja viele verschiedene Punkte, die dann auch bei LinkedIn bei dir so aufpoppen. Und das gibt es manchmal bei Menschen. Und du denkst so, wie passt das zusammen? Ich habe das Gefühl gar nicht bei dir. Bei dir sieht das alles so nach einem Guss aus. Ne? Ich bin zwar so ein bisschen kurz bei dem Thema Verlag, bin ich so ein bisschen gedanklich gestolpert, aber dann habe ich weitergeguckt und dann macht es doch auch wieder Sinn. Ja. Wie war die Anfangsphase und wie gründet man einen Verlag? Ich habe schon viel gehört, aber das noch nicht.
Ja, also das ist die Geschichte, da muss ich tatsächlich noch ein bisschen weiter zurück, 2015, ich hatte mich beworben, um in der kleinen Stadt Glückstadt Bürgermeister zu werden. Also als Bürgermeisterkandidat geworden bin ich es nicht. Aber ich hatte so die Idee, ja komm, das probiere ich mal aus. Eine interessante Zeit und ich habe immer, also gab es so öffentliche Veranstaltungen und ich habe immer darauf hingewiesen, dass der Name Glückstadt, also das hat mich wirklich glücklich gemacht, dort zu wohnen, an einem der schönsten Flecke der Stadt, direkt am Hafen. Und ich habe gesagt, Mensch, wir müssen irgendwie die Stadt bekannt machen. Glückstadt, drei, vier Jahre zuvor kannte ich die noch gar nicht. Und war der Meinung, hey, das muss irgendwie bundesweit klar gemacht werden, Glückstadt, was für eine tolle Stadtmarke, komm, die Leute müssen davon erfahren.
Ja.
Und dann hat das mit der Bürgermeisterkandidatur nicht geklappt. Allerdings 2017, also 2 Jahre später, wurde Glückstadt 400 Jahre alt. Und die Stadt ist tatsächlich vom dänischen König gegründet worden. Ich habe gedacht, okay, ich möchte der Stadt ein Geburtstagsgeschenk machen und bin sozusagen 800 Kilometer zu Fuß durch Deutschland marschiert. Ich habe von meiner früheren Wettbewerberin, also die amtierende Bürgermeisterin, denn habe ich mir ein Buch geholt mit ein paar Grußworten und bin sozusagen wirklich von Stadt zu Stadt gezogen und habe Bürgermeister dort in das Glückstädter Glückwunschbuch eintragen lassen. Ja. Und dann kam natürlich immer die Presse und klar, ich komme ja aus der Presse, ja, aus der schreibenden Zunft sozusagen und habe die dann angesprochen, Mensch, ich habe hier eine Aktion, habt ihr Lust darüber zu berichten und habe dann quasi Glückstadt von Glückstadt nach Freudenstadt bin ich gegangen und habe sozusagen die Route denn erfüllt, also habe umgesetzt, was ich vorgeschlagen hatte. Glück und Freude auf ganzer Strecke hieß die Kampagne damals. Ich war sieben Wochen ich war 7 Wochen unterwegs tatsächlich, 49 Tage. Und ich habe mir die Hacken wund gelaufen. Eigentlich sollten es 700 Kilometer werden. Ich habe mich aber öfter mal verlaufen.
Ja.
Dann waren es 800 am Ende. Und genau, als ich zurückkam, war ich dann wie ausgetauscht. Ja? Ich bin losmarschiert. Auch da war sehr, sehr viel Chaos in meinem Kopf und was ich alles machen möchte. Und man hatte immer Herausforderungen. Und auf dem Weg habe ich mich dann halt sehr intensiv mit mir selbst auseinandergesetzt und kam dann zurück und hatte das Gefühl, ich bin 25. Ja? Dabei war ich 37. Und ganz zum Schluss, ich bin losgegangen quasi als Werbetexter. Wir haben eine Werbeagentur gehabt und viele Aufträge, viel Zeug, ganz wild. Und ich kam dann zurück, weil mich ein Verlag aus Süddeutschland angesprochen hat und gefragt hat, möchtest du Ghostwriter werden? Also ich hatte in mein Xing-Profil reingeschrieben, so Ghostwriter. Das war ich zu der Zeit noch nicht, logischerweise. Aber ich hatte es noch auf dem Zettel. Und dann hat ich gesagt, Mensch, probier das gerne mal aus, wenn du Lust hast. Und dann kam ich mit meinem ersten Ghostwriter-Auftrag nach 7 Wochen wieder zurück, sozusagen. Ja, und ich habe die ganze Zeit in Hotels übernachtet und hatte mit dem ersten Auftrag dann quasi die Kosten wieder drin. Das war ganz toll. Und dann habe ich angefangen, das erste Buch zu schreiben und habe das auch gemacht. Und habe gemerkt, für andere kann man gut schreiben, also es ist relativ einfach. Man hört sich die Sachen an, was sie erzählen und dann bringt man das halt auf den Punkt. Und dann habe ich das erste Buch geschrieben, das zweite, das dritte. Und dann waren es ganz am Ende waren es 12. Ist auch nicht einfach, ja, ist anstrengend schon, muss man sich sehr konzentrieren. Und habe aber auch gemerkt, ich glaube, ich mache das selbst. Und dann war der Weg geebnet, sage ich jetzt mal, für den eigenen Verlag. So ist das gelaufen. Witzigerweise, muss ich sagen, habe ich mich auch auf die Reise gemacht, um meine Bürgermeisterkandidatur zu verarbeiten.
Ja.
Dann habe ich kleine Notizen gemacht, die habe ich meiner Partnerin geschickt. Dann hat sie gesagt, Ramona, sie sagt so, was ist das denn? Und sie hat recht gehabt, ja. Also es hat sich furchtbar angehört, weil wenn man über sich selber schreibt, dann ist es immer ein bisschen schwieriger, ja. Dann hat man so den inneren Kritiker und was sollen die anderen denn denken und so weiter. Und was soll ich dir sagen? Ich werde jetzt im August 46 und habe mein eigenes Buch immer noch nicht fertig, aber dafür ganz viele andere unterstützt, ihre Bücher zu machen und das macht auch total viel Spaß.
Krass, okay.
Und das war die Zeit, da hatten wir gerade einen eben den Autorenclub, also eine Plattform, auf der man sprechend Buchautor werden kann.
Mhm.
Und das war exakt die Zeit, wo ich dann gemerkt habe, ich bin überfordert mit den ganzen Aufgaben. Ja, das macht mich echt wild. Ich habe irgendwie kein richtiges Ziel in Augen. Ich arbeite viel und aber am Ende, was bleibt dabei übrig, sage ich jetzt mal. Also es sind ganz, ganz viele Gründer Herausforderungen, Gründerprobleme kann man halt auch sagen so.
Mhm.
Und da hatte ich dann angefangen sozusagen mich selber so ein bisschen zu erstmal zu reflektieren und zu gucken, wie kriegt man das denn hin? Also nach welchen Kriterien muss ich arbeiten, um ein glücklicher Geschäftsmann zu sein? Das war sozusagen Geburt dieser Organisationseinheit, genau.
Aha, okay, verrückt. Das sind ja verrückte verrückte Stories auch von Glückstadt nach Freudenstadt. Freudenstadt kenne ich, da war ich sogar schon häufiger. Glückstadt habe ich kurz erst einmal googeln müssen, ne? Also so der Elbe-Ausgang. Ja. Schön gelegen.
Genau.
Verrückt, okay. Ja, und hast du dein Bürgermeistertum, hast du es verarbeitet?
Verarbeitet habe ich es. Ich weiß auch, welche Fehler ich gemacht habe. Und ich sage jetzt mal, meistens ist es halt so, wenn du, ich hatte sehr viele wilde Ideen, auch sehr konkrete Ideen, die ich bestimmt auch umgesetzt hätte.
Mhm.
Und ich denke, das liegt so ein bisschen daran, einerseits, ich war ein Zugezogener, wie man so schön sagt. Mhm. Ja, habe da gerade 2 Jahre gelebt. Habe neben der Bürgermeisterwahl auch noch ein kleines Festival organisiert. Das erste hatte ich auch auf meiner Liste abgehakt. Und war wahrscheinlich nicht so richtig greifbar. Also die Leute haben das Chaos, ja. Also sie wussten, der macht immer verrückte Sachen, wilde Sachen, aufmerksamkeitsstarke Sachen, aber sie konnten mich nicht richtig greifen. Ich glaube, das hat dazu gehört. Man muss, wenn man Bürgermeister werden will, dann muss man Vertrauen aufbauen und man muss sich mit den Leuten unterhalten. Ich habe ja nebenbei noch gearbeitet, war in Deutschland unterwegs, sehr, sehr wild, bin im Zug von Norden nach Süden, von Osten nach Westen gefahren und habe sozusagen die Bürgermeister, meine eigene Wahlkampagne sozusagen, das war so eine One-Man-Show, aber die hat das auch in sich. Ja. Ich habe den NDR zum Beispiel eingeladen, die haben ein Stück über mich gemacht, das war sehr witzig und da habe ich denen halt so ein bisschen präsentiert, was ich alles machen möchte und hinterher hat sich rausgestellt, dass der NDR gegen den Rundfunkvertrag verstoßen hat, weil sie die anderen Bürgermeister hätte auch, die hätten sozusagen auch das Recht gehabt, auch im Fernsehen aufzutreten. Naja, und dann ist das halt im NDR ausgesendet worden. Ich meine, von Glückstadt bis nach Lübeck und von Flensburg bis nach Hannover. Mich hat ein Kunde aus Lübeck angerufen und hat gesagt, ich habe sie gerade im Fernsehen gesehen. Ja, das war ziemlich, bei NDR das ist das gelaufen.
Ja.
Das war ganz, ganz witzig. Und ich hatte halt auch so ein bisschen das Gefühl, dass sozusagen die Politik dort, die haben nachher alle Kandidaten benannt. Normalerweise ist das in so einer kleinen Stadt ja relativ entspannt, sage ich jetzt mal. Ich habe schon, nachdem der Bürgermeister ja zu dieser Zeit amtierende Bürgermeister gesagt hat, ich mache nicht mehr weiter, habe ich gesagt, ich mache das gerne, habe ich Interesse dran. Und dann plötzlich kamen dann noch weitere Kandidaten sozusagen. Ja, fünf Leute waren wir dann. Und es wurde auch ein Meinungsforschungsinstitut eingeschaltet, was mir attestiert hat, dass ich nur 5% schaffe. Und als ich das gelesen habe, was relativ, also ich hatte das Gefühl, das ist relativ ungewöhnlich, sage ich jetzt mal. Mhm. Und habe dann wusste dann aber aus meinem Politikstudium, dass damit mein Ende beschieden war und ich höchstwahrscheinlich nicht Bürgermeister werden würde. Genau. Aber das waren tolle Erfahrungswerte und es war sehr, sehr interessant. Und ich es war eine Zeit, in der ich gemerkt habe, dass Menschen nicht immer nur freundlich sind. Ja, die haben so draufgehauen, ich hätte das nie erwartet, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Da wurden Plakate zerkloppt, ja, da wurden viele unschöne Sachen gesagt. Social Media ging rauf und runter, aber ich habe mich da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ja, jeder, der was kommentiert hat, dem habe ich geantwortet. Und dementsprechend, wie gesagt, war es eine interessante Erfahrung. Und ich habe dann am Ende, natürlich habe ich die Bürgermeisterkandidatur verarbeitet und war auch sehr dankbar dafür, dass ich das machen konnte, auf jeden Fall. Das war ja sehr, sehr interessant.
Okay. Mhm. Verrückt, verrückt. Da ist ja schon einiges passiert.
Auf jeden Fall. Ja, genau.
Und die weitere Reise dann, wie ging das dann weiter?
Also als ich diesen Verlag gegründet habe, hatte ich das Gefühl, also mir persönlich, ich bin ein Typ, der gerne, sage ich jetzt, tief arbeitet. Ja, ich habe die Texte, die ich gemacht habe, die spreche ich gerne ein und habe gemerkt, dass wenn ich mit jemandem mich über ein Thema unterhalte und das Gespräch aufzeichne, dass das, was ich erzähle, oh wow, da kann ich ja ganz viel rausschöpfen. Und so ist die Idee entstanden, sprechend Buchautor werden. Das heißt, ich habe Leute eingeladen, hey, wir führen ein Interview, so ähnlich wie wir es jetzt machen, habe den Fragen gestellt und die haben das erzählt und oh ja, das ist ja auch noch toll und das und so weiter. Und dann wurden die Inhalte nachher transkribiert. Früher war das alles noch händisch, ja, da gab es noch nicht hier KI und Co. Und dann haben so 5, 6 Transkriptoren gesessen und haben den ganzen Kram, den wir da stundenlang zusammengetragen haben, dann tatsächlich gehört und umgesetzt in Schrift. Und das war dann sozusagen die Grundlage des Buchs, was dann entstanden ist.
Ja.
Und in Software abgebildet mit dem Autorenclub, den gibt es auch heute noch. Das ist eine Plattform, auf der man eben entsprechend Buchautor werden kann, die auch inzwischen über 6000 Mitglieder hat und wo man quasi sein Manuskript einstellen kann und dann Testleserinnen und Testleser fragen kann, gefällt dir das, was du da liest? Macht das Spaß oder hast du noch Tipps? Und somit kann man sein Manuskript dann quasi anpassen und hat man schon so ein bisschen Gefühl, wie wird das Buch nachher im Markt ankommen, ja? Also nicht, das ist ganz schlecht, sondern das fängt man vorher schon ab. Und in diesem Zuge habe ich eine angehende Autorin getroffen sie hat mir erzählt, wir haben dann ein bisschen an ihrem Buch gearbeitet und sie hatte mir erzählt, das war sozusagen so eine Randnotiz, dass sie gerne sich beruflich umorientieren möchte und Karriereberaterin für junge Menschen werden möchte. Und dadurch, wie sollte es anders sein? Ich habe viele Jahre Nachwuchsförderung gemacht, fand das immer toll, ja, jungen Menschen sozusagen die Möglichkeit zu geben, mal so ein bisschen in die Wirtschaft reinzugucken. Dann habe ich gesagt, Mensch, ich kann dich vielleicht dabei unterstützen. Und dann haben wir angefangen, auch da ein Startup sozusagen zu gründen. Und da sind dann schon so die ersten Erkenntnisse reingeflossen. Also das heißt, mit wem sprechen wir? Ja. Wen möchtest du erreichen? Wer ist noch mit daran beteiligt? Was ist der Wert? Also wem gibst du welchen Wert? Wer bezahlt etwas dafür? Was ist dein Ziel? Und so weiter. Ja, solche Grundfragen. Und dann ist das Ausbildungskino entstanden. Das heißt, wir sind dann wirklich, es ist nicht einfach so, wir haben gesagt, Mensch, komm, wir bauen jetzt mal irgendwie eine Plattform, sondern wir sind in die Schulen gegangen, wir haben bei Schulen angeklopft, haben gesagt, wir haben etwas vor, wir wollen helfen, also den jungen Menschen helfen, sich beruflich zu orientieren und haben die Idee, es so zu machen, dass wir mit Personalverantwortlichen kleine Interviews machen, die Interviews auf eine Plattform stellen, man sich darüber auch direkt bewerben kann und die Schüler dann die Möglichkeit haben, sie gucken sich einen kurzen Film an, da werden gute Fragen gestellt, also nicht, hey, wir sind ein cooles Unternehmen, sondern was kann man bei euch machen, wie sieht ein Tagesablauf aus, was verdiene ich auch bei euch, also wirklich relevante Informationen und kann ich mal ein Praktikum machen, wo ist die Berufsschule und so weiter. Und diese kleinen Videos haben wir gemacht, sind in die Schule gegangen, haben das vorgestellt. Und die Schüler und Schülerinnen haben gesagt, oh, das ist toll, das finden wir gut. Mhm. Und damit war der Weg geebnet für ein Millionenunternehmen, haben wir gedacht. Hat aber nicht so richtig funktioniert, weil, also da war sozusagen, dann kamen dann solche Dinge, da war die Annahme, wenn die Schüler das toll finden, und ich lese ja jeden Tag in der Zeitung, also nicht jeden Tag, aber immer kurz vor August und auch kurz danach, Ausbildungsreport, ganz schwierig, die Azubis, viele unbesetzte Stellen. Mensch, na, da müssen sich ja die, dann werden die Unternehmen bestimmt bei uns anklopfen. Ja? Die werden ganz wild sein. Die wissen gar nicht, das ist ja die perfekte Lösung. So, nee, so war es tatsächlich nicht. Mhm. Denn obwohl wir Zahlen, Daten, Fakten hatten, obwohl wir Statistiken erhoben haben. Wir waren nachher, ein, zwei Jahren, waren wir wahrscheinlich die Schlausten, die wirklich systematisch abgefragt haben, was Schülerinteressen sind. Also warum macht ihr das eigentlich? Ja? Also oder beziehungsweise was treibt euch eigentlich an? Wir haben zum Beispiel rausgefunden, dann haben wir die Schüler so ein bisschen befragt und dann haben wir rausgefunden, stellt euch mal vor, ihr kennt jemanden, der, ihr seht sozusagen so einen Ausbildungsfilm und ihr würdet das anderen, oder ihr kennt jemanden, für den das interessant ist, was würdet ihr machen? Würdet ihr dem das geben? Ja, auf jeden Fall würden wir machen. Immer und immer wieder haben die das gesagt. Mhm. Unabhängig an unterschiedlichen Schulen, auch in unterschiedlichen Regionen. Wir waren in Lübeck, Flensburg, Hamburg und Berlin. Und überall war dieses Motiv, ich helfe gerne anderen Menschen. Und da musste man noch nicht mal mehr fragen, würdest du das weiterempfehlen, sondern man hat gemerkt, so ticken die im Prinzip. Sie haben sowieso ganz viele Dinge erzählt oder uns auch verdeutlicht, die ich niemals, gesagt, ich bin fast 46, niemals in Betracht gezogen hätte. Ja? Mhm. Wenn es irgendwie zum Beispiel, wir haben uns tolle Aktionen einfallen lassen, bei denen sie hätten was gewinnen können, dann haben sie gesagt, nee, brauche ich einfach nicht. Also in unserer Generation ist es so, wenn ich was geschenkt kriege, nehme ich es halt erstmal an, aber in dieser Generation, da läuft ganz viel anders. Ja? Die sind Ressourcen, die sagen, nö, wieso, das kann doch einem anderen helfen oder das kann doch ein anderer nutzen. Und das fand ich halt sehr interessant. Mhm. Und weil das Ausbildungskino, die Plattform, nicht so richtig in die Schwinge gekommen ist, so wie wir das wollten. Ein paar Unternehmen haben gebucht, ja, die Early Adopters heißen die, glaube ich. Mhm. Da waren eben mit bei. Und die haben uns am Anfang halt auch den falschen Blick gegeben. Wir haben angenommen, okay, wenn jetzt die ersten fünf da sind, dann ist das wirklich bald rasant losgehen. Und das blieb dann aus, wirklich über viele Monate. Und das war sehr, anstrengend und auch frustrierend ohne Ende. Einfach so, kann man sagen. Und dann haben wir überlegt, wie könnte man das denn weitermachen? Meine Kollegin, die sie dann geworden ist, ist dann aber irgendwann ausgestiegen aus persönlichen Gründen. Mhm. Das heißt, obwohl ich das eigentlich für sie gemacht habe, weil es mir Spaß macht, Communities und Plattformen aufzubauen. Der Grundgedanke war einfach, wir bauen das auf, du übernimmst das dann und dann habe ich wieder die Hände frei. Aber tatsächlich ist dieses Projekt bei mir geblieben und ich mache das weiter. Wir hatten aber zusammen noch die Idee quasi entwickelt, der Ausbildungsmesse Reverse. Das heißt, weil wir wussten, dass die Schüler gerne anderen helfen, hatten wir die Idee, Unternehmen in die Schule einzuladen, dass die Schüler ihnen helfen können, mehr für ihre Arbeitgebermarke zu machen, mehr über Azubi-Kommunikation zu machen und so.
Ja.
Und daraus ist dann im Prinzip tatsächlich die erste Ausbildungsmesse Reverse entstanden, die wir in Flensburg Anfang 2024 gestartet haben. Witzigerweise, wie sollte es auch anders sein, Da kam das, da kam dann das Fernsehen und hat quasi begleitet, wie wir uns vorstellen, dass die Schüler, die Schülerinnen und Schüler quasi die Gastgeberrolle einnehmen. Und dann haben die, also man kann sich das im Prinzip so vorstellen, man kommt als Personalverantwortlicher in die Klasse. Dort ist eine U-Form, das ist jetzt noch nicht so ungewöhnlich, ja, und die Schüler stehen dahinter. Und auch, dass die Schüler ein Blatt Papier vor sich haben, ist nicht ungewöhnlich. Aber wenn ich sage, dass das ein Messestand ist auf 0,2 Quadratmeter, da haben die nämlich ihren Ton aufgebracht. Und dann gehen die Personaler sozusagen, sehen so ein paar Informationen, sehen im Prinzip, welche Interessenslage hat der Schüler. Ja? Der kam vorher an, bin ich introvertiert, also bin ich irgendwie vielleicht schüchtern oder bin ich voll, will ich drinnen arbeiten, draußen arbeiten, ist es mir wichtig, Geld zu verdienen oder anderen zu helfen, welche Schulfächer mag ich, will ich mit Menschen arbeiten, mit Maschinen und Technik und so weiter. Und damit hat man im Prinzip einen Gesprächsanlass gefunden. Und auf der Basis entstehen die Gespräche. Das heißt, gestern war es gerade wieder soweit, wir waren in Flensburg, 200 Schüler, das war sehr, sehr spannend. Und da war dann zum Beispiel eine Richterin vom Amtsgericht, ja, die mit Rechtspflegern da ankam. Und dann gab es zum Beispiel die Bauergruppe, die machen vertreiben BMW und Mini und so weiter und Handwerksbetriebe, Gartenlandschaftsbau, also völlig unterschiedliche Bereiche. Und der Unterschied sozusagen zu den klassischen Messen besteht im Prinzip darin, dass Ausbildungsmesse Reverse umgekehrt es eben so ist, dass wir den Schülern die Gastgeberrolle ganz aktiv zugestehen und sie bitten, diese Gastgeberrolle auch aktiv zu übernehmen. Das heißt, wir fragen sie am Anfang, wie benimmt man sich denn eigentlich als Gastgeber? Ja, und wenn die Personalverantwortlichen in den Klassenraum betreten, dann steht die ganze Mannschaft tief auf, alle Aussteller und Aussteller. Und das ist dann schon mal der erste Überraschungsmoment. Ja, und dann sind die Schüler halt offen und auskunftsfreudig und natürlich halt auch interessiert und fragen dann die Unternehmen, was kann man bei euch lernen und so weiter. Und das ist dann sozusagen der Start für gute und fruchtbare Gespräche, aus denen dann auch tatsächlich eine Menge entstehen kann. So kommt es.
Und die Schüler, die telefonieren aber auch alle zusammen noch durch und holen die Leute ran.
Ja, genau. Also vielleicht, genau. Dieses Format hat sich im Laufe von 2 Jahren mehrfach überholt. Am Anfang war es ein Einzeltermin. Wir haben stellvertretend für die Schüler, also ich kann ja mal vielleicht ein Bild zeigen. Nur wenn ich das hier teilen kann, dann siehst du vielleicht so ein bisschen, dann kann ich das ein bisschen illustrieren. Dann teile ich sie mal kurz Screen und dann zeige ich dir mal vielleicht ein bisschen besseres Verständnis und kann es besser sehen. Kannst du das sehen schon?
Jawohl, ich kann es gut sehen, ja.
Ja, sehr schön. Also im Prinzip ist das sozusagen, das waren so Informationsveranstaltungen. Hier unten, genau, stand ich dann. Ich habe jetzt das Foto hier quasi gemacht, wo die Schüler dann sozusagen ihren Messestand, der ist hier noch faltet, wir haben die dann entsprechend vorbereitet und ihnen erzählt, Mensch, kreuzt du das an und macht er das? Und es war immer so eine Onboarding-Veranstaltung vor einem konkreten Messetermin. Und haben wir aber gemerkt, die Schüler sind nicht ganz so glücklich. Also erstmal ist die Situation und das Ganze kennenzulernen natürlich eine schöne Sache, aber die Schüler sind dann sozusagen ein bisschen traurig gewesen, weil die Unternehmen mit ihren Interessenslagen nicht dabei waren. Und da haben wir uns dann etwas Neues einfallen lassen. Darauf gehe ich auch gleich nochmal ein. Vielleicht auch nochmal hier ein kurzes Bild. Das ist zum Beispiel, so sieht die Ausbildungsmesse Reverse dann quasi aus. Ne? Hier kommen die Schüler, hier kommen echt witzige Fragen auch zustande. Auf beiden Seiten. Ja, interessante Informationen. Einfach ein Informationsaustausch auf Augenhöhe. Deshalb ist es uns halt auch so wichtig, dass die Schüler dann halt auch aufstehen und dass man dann halt einfach gute Gespräche führt. Und dann haben wir festgestellt oder dann haben wir im Zuge der Ausbildung, war es auch so kleine Konzepte getestet. Das war zum Beispiel Reverse Talk. Das heißt, da hat sich dann Unternehmen quasi, also hier Otto Dörner in Hamburg, einfach quasi so ein bisschen in so einen Klassenraum gestellt und ein paar Infos geteilt. Was kann man da machen? Ja, da kann man zum Beispiel Berufskraftfahrer werden. Mhm. Wir haben es aber auch so manchmal wirklich ein bisschen übertrieben. Das war halt, das ist halt so, wenn man testet. Hier siehst du zum Beispiel, guck mal, eine ganze Einheit von Personalverantwortlichen von Lidl. Also das war in Berlin, sage ich jetzt mal, ja, die Berliner Netze und so weiter, ganz viele. Und hier saßen dann sozusagen die Schüler und der Austausch war im Prinzip so, dass sich die Personaler kurz vorstellen konnten. Die Schüler haben sich auch teilweise vorgestellt und dann hat ein Austausch stattgefunden, der eben moderiert war. Mhm. Und zwischen dem und dem haben wir dann quasi den Mittelweg gefunden, weil wir festgestellt haben, wenn du zu viele Personaler hast, wird es dauert das so lange, bis man durch ist. Einer alleine ist ein bisschen zu wenig. Und dann haben wir gesagt, so zwischen 3 und 5, das ist eine gute Grundgesamtheit. Und jetzt beantworte ich deine Frage. Genau aus dem Einzeltermin Ausbildungsmesse Reverse sozusagen eine Formatserie gemacht. Das, was du hier siehst, ist an der Goetheschule, wo ich gestern war. Und die Schülerschaft, also die Personaler sitzen da oben, die Schülerschaft sitzt hier und hat sozusagen von Berufsorientierung in der Regel noch nicht allzu viel Ahnung. Ja? Ja. Die kriegen von ihren Eltern gesagt, du musst dir ein Praktikum suchen. Und die kriegen von Lehrern gesagt, das ist jetzt mal ein bisschen pauschal gesagt, ja, für mich machst du es nicht, sondern für dich. So, das ist erstmal so der Einstieg. Und der Reverse Talk ist dafür da, um die Schülerschaft erstmal so ein bisschen zu sensibilisieren und ein Verständnis zu geben, was sind denn das eigentlich, die Personaler? Was machen die denn da? Das sind eure zukünftigen Chefs, die darüber entscheiden, ob du ein Praktikum oder eine Ausbildung bei denen im Betrieb machst. Und dann haben wir zum Beispiel die Personaler gefragt, sag mal, stell dich mal kurz vor und sag mal gleich, was ist denn das schlimmste Schulfach, was du früher gehabt hast in der Schule, ja? Was hat dir gemacht? Wo bist du gestrauchelt? Welche Schulnote hattest du? Wo hast du geweint, sage ich jetzt einfach mal. Das finden die Schüler dann natürlich erstmal relativ amüsant. Man muss ja auch so ein bisschen auf Identifikation gehen und die müssen das ja auch so ein bisschen nachvollziehen können. Mhm. Und dann geht es aber richtig rund. Dann werden die Personaler gefragt, sag mal, Praktikum, was ist das, was du an Praktikanten und an Azubis überhaupt nicht leiden kannst? Ja, was geht dir so richtig gegen den Strich, richtig auf den Senkel? Und dann hörst du, dann wird ganz still.
Dann wollen sie alle
dann sind
wissen.
Sie ganz leise. Ne? Dann hören sie aufmerksam zu und dann kommen halt solche Dinge wie Unpünktlichkeit, mit dem Kopf die ganze Zeit auf dem Handy nicht zuhören, sich einfach krank schreiben lassen, wenn man keine Lust mehr hat und so weiter und so fort. Das ist ein Weg des geringsten Widerstands. Dann richtet sich der Blick ins Auditorium und dann wird gefragt, wer kennt denn das von euch? Ja, dann gibt es vielleicht mal den einen oder anderen, der sich ganz vorsichtig meldet. Wird gesagt, ja, danke für deine Ehrlichkeit, aber das sind halt einfach so Herausforderungen. Und es wird sozusagen diese Dreiviertelstunde ungefähr, so lange geht der Reverse Talk, dafür, um eben beidseitiges Verständnis vorzubereiten,
ja,
und die Schüler zu motivieren, denn dann wird es wirklich interessant. Danach, dazu habe ich jetzt keine Bilder, danach gehen die in den Klassenraum, bekommen auf Basis von Unterlagen, die ihnen vorgelegt werden, die Möglichkeit, sich erstmal eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, möchtest du mit Menschen arbeiten? Ja, also diese Entscheidung kannst du treffen. Es gibt ja um die 350 Ausbildungsberufe plus minus. Und wie will man einem Schüler, sage ich jetzt mal, bekömmlichen Portionen diesen riesen Bereich, sage ich jetzt mal, präsentieren, ohne ihn zu verlieren? Und wir haben das dann halt so gemacht, wir haben das in 5 Kategorien eingeteilt: Arbeit mit Menschen, mit Technik und Maschinen, Natur, Tiere, Umwelt, dann Gestaltung und Kreativität und Zahlen und Prozesse. So. Und das können die entscheiden. Die können sagen, das finde ich interessant und das finde ich interessant. Und dann gibt es Listen von Bereichen, sag ich jetzt mal, die dafür in Frage kommen. Und dann sind die Schüler aufgerufen und können im Prinzip Unternehmen anrufen, ja, in der Stadt. Und somit haben wir aus der Goetheschule innerhalb kürzester Zeit und für 2 Stunden das größte Callcenter der Stadt gemacht. Ja. Also wir haben dann sich Telefone geschnappt und haben überall angerufen, ganz wild. Das Schöne daran ist halt natürlich, dass wir herausfinden, was ist denn das Interesse der Schüler, wen wollen sie da haben.
Ja.
Und so hat sich dann eben zugetragen, dass jemand im Landgericht angerufen hat, die Polizei wurde angerufen. Die Polizei hat so oft angerufen, bei der Polizei wurde so oft angerufen, dass die Polizei in der Schule angerufen hat und sich gesagt hat, ihr müsst jetzt damit aufhören. Also es sollten keine Anrufe mehr eingehen bei der Polizei, trotzdem war sie da, ja, und in der Schule und hat gestern sehr gute Gespräche geführt. Und und dann ging es natürlich weiter mit Klassik. Also mit der Ausbildungsmesse Reverse Classic. Und hier vielleicht mal das Gesicht, das sind noch alte Messestände,
ja.
2025 oder 24 war das, noch von zwei Schülern, ja, die, guck mal, ich meine, wenn die dann einmal motiviert sind und auch wissen, was sie zu tun haben, dann machen die das, ja. Er zum Beispiel, ich habe leider seinen Namen vergessen, aber er hat hier eine Webseite entwickelt, ja, das ist eine Bewerbungswebseite.
Aha.
Also so sieht Motivation dann aus. Bei der Ausbildungsmesse Reverse und das ist jetzt in Lübeck, das hier oben war in Flensburg, das ist in Hamburg. Das heißt also, dass die Bilder sich ähneln, kann man sagen, weil die Schüler eben Spaß daran haben. Ja? Die, ey, wir sind Gastgeber, wir haben hier auch echte Pässe um und genau, und hier vielleicht nochmal aus Gastgeber, beziehungsweise aus Besucher Blickwinkel, das ist jetzt hier zum Beispiel Ameos ein Vertreter von Ameos, der dann hier mit den Mädels spricht und eben den Bereich Pflege zum Beispiel nahe bringt.
Ja.
Und hier sieht man dann mit dem Pfeil, das nicht rausgenommen, das ist das Ausbildungskino, das ist sozusagen das vierte Format, das ist nämlich eine Plattform eben, achso, hatte ich ja vorhin schon erzählt,
ja.
Ausbildungskino ist ja die Plattform, wo sich eben die Personalverantwortlichen vorstellen. Ja. So sieht das aus, genau.
Ja, und das Ausbildungskino ist quasi eine eigene App oder wie kann man auf die Videos zugreifen?
Ja, es ist eine Website. Ich starte das einfach mal ganz kurz. Ich weiß, genau, das Ausbildungskino ist eine Plattform, das ist eine Webanwendung, also noch keine App. Wenn die Schüler da drauf kommen, dann sehen sie sozusagen halt hier ein Video. Das kann man einfach mal ausprobieren, das will ich jetzt nicht anspielen.
Ja.
Und darin wird dann in wenigen Minuten, 5 bis 8 Minuten in der Regel, von einem jungen Menschen, hier Larissa zum Beispiel, das sind halt Schülerinnen und Studenten, sag ich jetzt mal, die das machen, die interviewen dann halt tatsächlich Personalverantwortliche, hier in dem Fall Saskia von Ameos. Und wenn einem Schüler das gefällt, was hier gesprochen wird, und wie gesagt, das wird auf das Ausbildungskino ja auch während der Ausbildungsmesse Reverse hingewiesen, dann hat die Möglichkeit, zur Bewerbungsmaschine zu gehen, dann können die sich im Prinzip hier eine Bewerbung zusammenklicken, ja. Mhm. Also klassisch oder selbstbewusst. Das ist auch nicht mit KI, sondern das sind halt einfach Textbausteine, die wir angefertigt haben, dass die Schüler sich dann halt aussuchen, was ihnen liegt oder was ihnen gefällt. Und so klicken die dann quasi ihr Bewerbungsanschreiben zusammen. Können sie dann sagen, ja, soziale Arbeit und so weiter. Und so baut sich dann quasi der ganze Text auf, Zuverlässigkeit, Fleiß, Teamfähigkeit und so weiter. Wir werben auch immer dafür, dass sie ihre Schwächen angeben können. Wenn jetzt jemand schüchtern ist, aber im Kundenkontakt zum Beispiel ist, dann weiß der Chef das schon mal. Das steht dann schon mal in der Bewerbung drin. Mhm. Und am Ende kann man dann einfach hier hingehen und fertig ist die Bewerbung, ja, das Bewerbungsanschreiben, und man hat die Möglichkeit, dann daran noch einzuwirken, noch mal ein paar Sachen anzupassen. Dann lädt man ein Bild hoch und kann das mit Lebenslauf direkt an die Personalverantwortliche verschicken, die dann halt im besten Fall auf der Messe gewesen ist. Das ist der Kerngedanke dazu. Genau.
Cool.
Suchst du dann halt, ne, so unterschiedliche Videos und unterschiedliche Unternehmen, die dabei sind. Es gibt zum Beispiel hier die Lübecker Hafengesellschaft, war auch ganz interessant. Wir hatten das Ausbildungskino vorgestellt in der Klasse, und zwar in Lübeck, in Vorbereitung auf die Ausbildungsmesse. Und wenige Wochen später hat die Ausbildungsmesse dann stattgefunden. Und offenbar hat es einem gefallen, der hat sich, nachdem wir das dort vorgestellt haben, sich das Video angeguckt, die Bewerbung ausgefüllt. Und als ich dort ankomme, hat er gesagt, ich habe meinen Ausbildungsvertrag schon. Also der hat in der Zwischenzeit mit sich hier beworben bei der Lübecker Hafengesellschaft und wurde dann letztes Jahr im August eingestellt. Das ist natürlich ein toller Erfolg, und zwar obwohl die Lübecker Hafengesellschaft eben nicht vor Ort war. Ja. Das war sehr interessant auf jeden Fall. Mhm. Genau.
Cool, sehr gut.
Mhm.
Boah, okay, ja, das habe ich gemeint. Ne? Alle Stränge laufen da irgendwie zusammen, ne? Also sogar jetzt, ne, ordentliche Texte zu schreiben, ne, mit einer Werbetexte-Ausbildung und dem Schreiben generell. Wie bekommst du da die Aufmerksamkeit von der Presse an sich, ne? Weil also wenn man jetzt sowas organisiert, und man kommt auf die zu, dann sagen die, ja Gott, haben wir jetzt so Ausbildungsmessen und so, gibt's überall. Also warum kommen die dann zu dir? Warum schauen die sich das an?
Ich glaube, in dem speziellen Fall vom NDR war es halt einfach, weil es neu war, ja. Das war, also ich sag jetzt mal, normalerweise ist es so, dass die Schülerschaft eben in große Hallen gefahren wird und dann die Betriebe stehen und dann wird gesagt, Mensch, geht doch mal hin und nun erkundigt euch doch mal nach einem
Kugelschreiber.
Nach einer Ausbildung. das ist halt, das finden die Unternehmer halt auch inzwischen nicht mehr so wirklich witzig. Die geben gerne Kugelschreiber, aber wenn die Schüler denn dorthin gehen und sagen, also die Schüler kriegen einen Auftrag, die sollen nämlich einen Stempel abholen, ja. Und was damit die Intention ist, das ist das Thema Kommunikation, die Intention der Lehrerschaft oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, ist ganz einfach. Du gehst an den Messestand, du führst ein Gespräch und nach dem guten Gespräch holst du dir einen Stempel. Bei den Schülern kommt an, ich brauche einen Stempel. Und dann passiert das ungefähr so. Die gehen zu einem Stand, weil sie einen Stempel brauchen und sagen, ich hätte gerne einen Stempel. Und dann sagen die Unternehmen, ja, wir können uns auch noch über den Beruf unterhalten. Danke, nein. Aber ist nett gemeint.
Ich brauche nur einen Stempel.
Ich brauche nur den Stempel und den Kugelschreiber nehme ich auch noch gerne. Kern, das ist so ein bisschen, es ist tragisch, aber komisch, ja. Und das Ding ist halt einfach, solange du den Schülern nicht die Gastgeberrolle gibst, solange du ihnen nicht sagst, wofür das ist, und das ist sicherlich ein hoher pädagogischer Anspruch, den man braucht, weil einerseits muss man die Sprache der Jugendlichen sprechen. Ich habe ja gesagt, Nachwuchsförderung habe ich viele Jahre gemacht, über 10 Jahre. Mhm. Man muss die studieren und man muss wissen, wie einfach, also wie ihre Denkweise ist. Ja, die sind sehr, 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 sehr schnell. Sehr schnell und fix im Kopf, was halt einfach dazu führt, dass sie schnell gelangweilt sind, weil sie schon wissen, was kommt. ergo muss man sie sozusagen genau an der Stelle abholen. Und der Presse habe ich im Prinzip beschrieben, dass das ein Konzept ist, was es so noch nicht gibt. Mhm. Und vielleicht haben sie es auch selbst erkannt, aber dass eben die Unternehmen als Besucher in die Schule kommen, eben keinen Messestand mehr aufbauen müssen, nicht mehr aufwendiges Material mitbringen, sondern einfach dahin gehen und den Schülern im die Steigeisen halten bei der Entscheidungsgrundlage. Ja, sie helfen ihnen dabei, Entscheidungen zu treffen. Das heißt nicht, ich gehe da hin und hole mir einfach einen Azubi oder einen Praktikanten ab, was manche Unternehmen halt immer noch so denken. Die kommen dann hin und sind dann auch sehr dominant und erzählen, was sie machen. Die merken aber relativ schnell, dass sie abblitzen, weil sie noch nicht so wirklich das Verständnis dafür haben, warum bin ich eigentlich hier, warum mache ich das denn jetzt hier eigentlich? Ihr seid hier, um Informationen zu teilen, Vertrauen aufzubauen, den Schülern Infos zu geben, die sie vorher noch nicht hatten, damit sie entscheiden können, ob sie zu dir kommen wollen oder woanders. Ja? Mhm. Auch Ausschlussverfahren so ein Stück weit. Und ich meine, es gibt Unternehmen zum Beispiel, ich hatte mal mitbekommen, da gab es jemanden aus dem Bauunternehmen und der hat gesagt, ich muss den Schülern erstmal Tiefbau erklären. Und dann habe ich gesagt, also ich gebe dir mal ein paar konkrete Beispiele, es ist doch so, ihr arbeitet doch mit Baggern. Ja, okay, guck mal, was wäre denn, wenn du zum Beispiel ein Foto von einem Bagger nimmst und einen Schlüssel, ja? Und dann gehst du an den Tisch und sagst, guck mal, siehst du diesen Bagger? Ja. Hast du Lust, den zu fahren? Ja. Guck mal hier, ist der Schlüssel, kommst du mal zu uns. Fertig. Also das heißt, ihnen Zugang zu schaffen, ihnen einen den Nutzen so vorzugeben. Ich war da, ich würde das gerne mal ausprobieren. Fertig. Und hier ist sozusagen dieses Organisationstool, von dem wir schon gesprochen haben, die sogenannte Denkmaschine ELEF 100. Es ist so, das ist sozusagen aufgeteilt in Etagen. Ja? Also jede Etage steht für eine bestimmte, ich sage jetzt einfach mal, für einen bestimmten Aspekt in der Wirtschaft. Die Etage 1 ist die Zielgruppe, die Etage 2 ist das Wertangebot, Etage 3 ist Beziehung und Verbindung und so weiter. Und die Etage 5 ist der Nutzen. So. Und die Etage 7 sind die Aufgaben. Wenn ich als Personaler irgendwo hingehe und den jungen Menschen einfach nur erzähle, was sie zu tun haben, was ganz viele machen, dann sagen die so, ja, und du kannst auch Geld verdienen bei uns. Ja, wie viel? Vielleicht 700 Euro. Oh. Wenn du ihm den Nutzen, wenn du nicht den Nutzen nach vorne hebst, sondern die Aufgaben, haben sie keine Lust. Aber wenn ich ihnen sage, ich habe einen Sanitär- und Klimabetrieb, also ich mache so Sanitär, Gas, Wasser und so weiter, du kannst dabei helfen, ökologisch, ja, also man kann, oder man kann Thermostate einbauen, dass man das regelt, dann verbraucht man nicht mehr so viel Energie. Es muss Sinn machen, sozusagen. Und das sind nachher Dinge, die ich dann halt gelernt habe, dass selbst wenn die Unternehmen, also selbst wenn die Personalverantwortlichen hinkommen, ist das noch kein Garant, dass es funktioniert. Aber es gibt Personalverantwortliche, die, also da sage ich, ey, du bist ein Zauberer, das gibt es gar nicht. Ja? Frickte Nutzfahrzeuge, ein Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern, der kaufmännische Leiter in Flensburg, in Handewitt, der kommt hin, das ist so ein, ich weiß nicht, ich will nicht sagen Menschenfänger, aber er ist einfach unglaublich. Ja, ja. Er unterhält sich, er hört sich alles genau an. Er hat an einem Vormittag mit ungefähr 3 Stunden bei 170 Schülerinnen und Schülern mit 2 Leuten haben die um die 90 Gespräche geführt. Dann haben sie daraus 35 Bewerbungen generiert, daraus 13 Praktikanten tatsächlich entwickelt und 3 Azubis eingestellt in diesem Jahr mit 3 Stunden Start. Und wenn man das erzählt, dann sagen eigentlich so viele Personen, wow, das möchte ich auch. Und dazu gehört es, sich richtig einzulassen, richtig die Kommunikation zu führen.
Ja.
Und dann kann ganz, ganz viel entstehen. Ja. Das ist, er hat auch gesagt, also das kann man halt auch bei YouTube zum Beispiel sehen, wenn man Ausbildungsmesse Reverse, da gibt es einen kleinen, ganz, ganz kleinen Kanal, da gibt es aber so ein paar Videos, die man sich angucken kann, wo auch Lehrer sagen, wie sinnvoll sie das halten, weil es so zeitsparend ist. Und da gibt es halt auch so ein paar Kundenstimmen, sage ich jetzt mal, die sagen, also von Unternehmen, die sagen, nee, das ist echt das Effektivste, was ich bis jetzt erlebt habe. Das hat er nämlich gesagt. Und, daran merkt man denn, okay, wir sind auf einem guten Weg und das kann gerne so weitergehen. Ja? Und wir wünschen uns halt einfach, dass wir jungen Menschen die Perspektiven bieten, weil es schade ist zu sagen, hey, hier gibt es Polizei und Krankenhaus und dann gibt es ganz lange nichts. Es gibt so viele interessante Unternehmen, wo man sich wirklich kann und wo man seine Fähigkeiten und Talente so gut bringen kann. Aber dazu muss man wissen, dass es die gibt und dazu muss auch die Motivation da sein, herauszufinden.
Ja.
Was es da so gibt. Ne?
Ja, und auch diesen Raum zu haben, ne? Weil so eine große Messehalle, die wirkt manchmal wie so ein OP-Tisch, ne? Also sehr, sehr steril und dann versuchst du dich zu unterhalten mit jemand und hörst aber, also mir geht es dann immer so von den Nachbarständen, ja, was reden die, was machen die, dann ist irgendeine Show, dann ist Musik und du versuchst aber jemand zu begegnen, schwierig.
Und da gibt es halt auch noch einen Gedanken, mir ist dann auch, also wirklich, ich habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil es mich brennend interessiert und ich bin immer so ein Typ, der dann irgendwie nach Metaphern oder Analogien sucht. Und das war auch witzig, weil im Kern ist es so, es wird von den jungen Menschen, die gehen in die Schule, sie haben 10 Jahre lang, gibt es Akten, die sie zu erfüllen haben. Sie müssen Aufgaben machen, Tests schreiben, Prüfungen bestehen und so weiter. Mach das. 10 Jahre lang und plötzlich, oder auch 9 Jahre, und plötzlich wird gesagt, also da machen sie Praktikum und jetzt wird gesagt, so, und jetzt ist genau der Zeitpunkt gekommen, dich beruflich zu orientieren. wie soll ich das machen, wenn mir das keiner sagt, ja? Hm. Und ich sage immer so, wenn die zum Beispiel, ich halte mich jetzt nur mal ganz kurz an diesem klassischen Messebeispiel fest, weil darin eigentlich klar wird, wie herausfordernd das Ganze ist. Also man kann sich das folgendermaßen so vorstellen. Wenn wir beide, bist du im Kunstbereich aktiv, kennst du dich da aus, Marc?
Das ist eine schwierige Frage. Ein bisschen.
Also würdest du, ein bisschen. Aber nicht besonders. Du bist kein Experte.
Ich bin kein Kunstkritiker.
Okay, das ist gut, weil ich habe mit Kunst nicht viel am Hut, sage ich jetzt einfach mal. Das brauchen wir für unser Beispiel.
Ja.
Sagen wir mal, wir sind beide, wir haben gar keine Ahnung von Kunst. Und jetzt werden wir in den Bus gesetzt und werden zu einer großen Kunstausstellung gefahren.
Mhm.
Und dann wird gesagt, unsere Begleitung sagt, ihr geht da jetzt mal rein und dann informiert ihr euch mal. So, und dann stellt ihr Fragen, ja? Und dann holt ihr euch einen Stempel.
Mhm.
Wir würden jetzt da reingehen und würden die Weltkünstler, ja, die Künstler von Welt sehen, mit riesigen Werken und so weiter. Welche Frage soll ich stellen?
Mhm.
Welche Farbe malst du oder mit welchem Quindel verwendest du? Ich weiß gar nicht, was ich die fragen soll. Und genau das ist das Problem der Schüler.
Mhm.
Sie wissen nicht, welche Fragen sie stellen sollen. Wie sollten sie auch fragen, wenn sie nicht wissen, was sich dahinter verbirgt?
Ja.
Also muss der Impuls ganz anders sein. Ja? Erst kommen die Unternehmen, sie stellen die Fragen, sie initiieren das Ganze, sie müssen das Gespräch führen. Und manchmal hat man auch so das Gefühl auf diesen Messen, dass dort Personal sind, die dann halt eher so Produktwerbung machen. Und so ins Team und so weiter. Und die Schüler sagen, ja, nee. Also die Personaler gehen dann und sind total froh, weil sie schöne Gespräche geführt haben und wundern sich dann, warum hinterher warum die Bewerbung ausbleibt, ja, warum da nichts weitergeht. Weil sie nicht zugehört haben, sondern weil sie einfach nur dauerhaft senden zum Beispiel und man muss fragen. Und dieses Format ist eben, das haben wir geschaffen und das funktioniert. Richtig gut.
Ja, das ist ja dann auch keine Berufsorientierung, sondern das ist eine Unternehmensorientierung. Ne? Wenn ich an so einen Stand gehe und dann, wie du schon sagst, kriege ich so ein richtiges Verkaufsgespräch. Also wir bei, wir haben 1, 2, 3 und einen Obstkorb und hier ist dein Stempel und nächster.
Mhm.
Ja, dass das keinen Spaß macht, ist natürlich schwierig. Und stell mal eine Frage zu etwas, wo du gar nicht weißt, wie das überhaupt läuft. Aber das habe ich auch. Also ich darf regelmäßig auf Messen auftreten mit meinen Ständen. Und das habe ich auch gemerkt. Du brauchst natürlich irgendwas, ein Exponat oder irgendwas, wo die Leute kommen und sagen, was macht ihr denn damit? Ne? Mhm. Und dann kann ich wieder darüber erzählen und darüber entsteht ein Gespräch.
Genau. Der Gesprächsanlass muss passen, auf jeden Fall.
Ja.
Er darf nicht erzogen werden, ne?
Ja.
Genau.
Mhm. Aber wenn der bei mir natürlich in der Schule ist, ist das natürlich ein ganz anderer Rahmen. Es ist vertrauter, es ist persönlicher, es ist in meinem Klassenzimmer, es ist in meiner Aula oder. Ne?
Mhm.
Und dann muss ich Gastgeber sein. Das ist auch spannend, ja? Die Gastgeberschaft.
Mhm. Ja.
Wie nimmst du die Schüler da wahr, wenn du sagst, so, wir sind jetzt in der Rolle des Gastgebers? Haben die da einen Schimmer? Weil, also, ich hole mal noch mal ein bisschen weit aus. Ich war ganz viel im Arabischen, weil ich Urlaub machen. Ich war dort in Familien und so. Und nach kürzester Zeit habe ich gedacht, Junge, sind wir unfähig, Gastgeber zu sein in Deutschland, ne? Weil was da passiert ist, war unglaublich. Also du bist überall zum Essen eingeladen worden und die haben sich wirklich beide Beine rausgerissen. Wie ist das, wenn man dann den Schülern in Deutschland sowas sagt? Wie tun die sich damit schwer oder?
Gar nicht. Kommen eigentlich relativ schnell rein, ja. Es ist ja halt auch so ein bisschen die Frage, wie man das moderiert oder wie man das abfragt. Wenn man sagt, ihr seid Gastgeber. Ihr habt jetzt die Rolle, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ist halt auch so ein bisschen Führung natürlich. Ja, man darf halt auch nicht vergessen, so ich komme halt in eine Schule mit 200 Schülern, da gibt es bestimmte, also gibt es natürlich halt auch Lehrkräfte und ich nehme mir einfach das Recht, in Anführungsstrichen, und sage, ihr seid jetzt Gastgeber. Das sind natürlich, da kollidieren natürlich halt auch immer mal wieder Interessen, aber über ein lang gewachsenes Vertrauen kann ich mir das jetzt inzwischen erlauben, sage ich jetzt mal. Und wir können das natürlich den Schulen auch zeigen und die reagieren halt auch relativ schnell darauf. Bei den Schülern ist es so, wenn man denen sagt, ihr habt jetzt die Gastgeberrolle inne, so, die habt ihr jetzt, dann akzeptieren die das relativ schnell. Und dann muss man natürlich halt auch ein bisschen abfragen, was heißt denn das eigentlich, Gastgeber? Ja, und dann wird gesagt, ja, wir sollten denen Essen und Trinken anbieten, wird gesagt. Das machen manche Schulen auch tatsächlich. Dann höflich, respektvoll, das kommt ganz schnell. Und wie gesagt, ich finde das, ich kriege häufig Gänsehaut, wenn die Unternehmen dann sozusagen, also die kommen dann halt so in einer Traube, ja, und dann gehen die in den Klassenraum, die wissen nicht, was ihnen blüht. Und selbst wenn ich nicht dabei bin, so eine Klasse mit 25, die stehen auf.
Ja.
Das ist so ein emotionaler Moment für die Unternehmen. Die wissen gar nicht, die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, ja. Also, es ist ja nur ein kleines Zeichen, aber damit haben sie die Gastgeberrolle sofort verstanden. Mhm. Und dadurch sind sie sozusagen, sie sind motiviert, sie sind selbstbewusst. Nicht jeder, es gibt viele Schüchterne, aber die lassen sich auch darauf ein und dementsprechend, ja, die fühlen sich wohl darin. Ich sag jetzt mal, das ist halt auch sozusagen so ein bisschen der Konflikt, warum es halt quasi einen externen Anbieter gibt wie uns, der mit der Neutralität reinkommt. Ja. Ein Lehrer sagt, ey, sag mal, Geber, dann wissen die, wenn die irgendwas machen, das ist halt auch ein Rollenkonflikt sozusagen. Der Lehrer kann nicht sagen, ihr seid Gastgeber, weil die Rolle kann er nie wieder zurücknehmen sozusagen. Ne? Und deshalb, es ist viel Vertrauen, es ist auch sehr viel Pädagogik da drin, obwohl ich das gar nicht studiert habe. aber es ist so ein bisschen halt Zugang, Menschlichkeit und Verständnis auf allen Seiten, die man auf jeden Fall einfordern muss, die man vorleben muss. Und wo man halt, es sind nicht nur die Schüler, wo man, ne, es wird ja häufig gesagt, ach, die junge Generation, die kannst du alle vergessen. Habe ich schon ganz oft gehört, finde ich immer sehr traurig, weil es nicht stimmt. Gibt ganz, ganz viele, viele, viele Juwele, sag ich jetzt mal. Und umgekehrt ist es halt auch in den Unternehmen so. Da gibt es so brillante Köpfe und es gibt aber auch Leute, Düsenflieger, ja, die kommen zur Messe. Sozusagen, sie haben so ein gefühlten Körbchen dabei und wollen jetzt Praktikanten und Azubis einsammeln. Und dann geht der Kopf runter auf den Tisch, da wo diese Messestände, die Informationen sind, und dann schießen die mit einer Geschwindigkeit durch den Raum, die gucken ja alles die Schüler an, die fliegen einfach rüber. Und dann kommen sie zurück und sagen, oh ja, es war nicht so doll. Oder, nö, ich habe jetzt nichts gefunden. Oder ich hatte ein paar Gespräche, weil dann haben sie 20 Sekunden einen Pitch gemacht, ein Karting geschmissen und weiter geht's. Und das ist natürlich.
Meld dich. Hier, meine Karte, meld dich. Und jetzt du.
ja, genau. Und so funktioniert das nicht. Vertrauen und Beziehung und Verbindung und so weiter, das baut man halt tatsächlich nur stabil auf. Und dafür muss man investieren. Mhm. Ja, und dieses Invest, das ist halt deine Zeit. Und wenn du da hingehst und du dich mit jemandem unterhältst und merkst, dass du, dass der nicht passt, der passt einfach nicht. Du brauchst jemanden Anpacker, aber das ist vielleicht ein Denker. Und du dir trotzdem die Zeit nimmst und trotzdem der Person die Informationen gibst, Fragen beantwortest, obwohl du weißt, dass du nicht direkt davon profitierst.
Ja.
Du baust ein Vertrauen auf, ja. Und dann wird dein Unternehmen auch wahrgenommen. Die Firma Fricke zum Beispiel, die hatte lange Zeit gar keine Werbung gemacht war in Handewitt, die kriegen jetzt schon Zulauf.
Mhm.
Teilweise gar nicht mehr auf der Messe ist. Das heißt, das ist halt eine Arbeitgebermarke aufbauen, das darum geht es im Prinzip, ja.
Ja, ja. Und die, was man vergisst, ne, die Jugendlichen unterhalten sich ja auch miteinander. Ne?
Absolut.
Zu dem Stand musst du nicht gehen, der ist ein Idiot.
Mhm.
Ne? Oder bei denen melde ich mich gar nicht. Ne? Wieso meldest du dich bei denen absolut nicht? Ja, ich glaube, naja, wenn der Frank das sagt, dann melde ich mich da auch nicht.
Das ist absolut so, Marc. Hast du sehr, sehr gut erfasst. Es ist so, die Schüler, weil sie die Gastgeberrolle haben, sind sie natürlich auch entrüstet, wenn Besucher einfach vorbeifliegen und sie komplett ignorieren. Ja? Die sagen, du, da war einer, der war relativ arrogant oder was man auch hört. Also die Schüler melden ja dann auch zurück, was ihnen gefallen hat, wer ihnen überhaupt nicht gefallen hat.
Ja.
Und dementsprechend kann man dann natürlich halt auch zum Unternehmen nochmal Kontakt aufnehmen und sagen, das war noch nicht in unserem Sinne. da müssen wir uns mal überlegen. Also das wäre schön, wenn Sie beim nächsten Mal drauf achten, und wenn das nochmal vorkommt, dann könnt ihr ja nicht mehr teilnehmen. Ja? Also das ist halt auch einfach so der Punkt, dass sehr, man muss dann halt auch schon wirklich hinterher sein, weil man denkt immer, die Unternehmen machen alles richtig und die Schüler machen vielleicht vieles falsch. Aber tatsächlich ist das halt, sind Fehler auf allen Seiten zu identifizieren. Ja. Die versuchen wir halt für Stück abzubauen. Ne?
Okay. Genau. Jetzt sehe ich schon, unsere Zuhörer irgendwie, gerade bei der Gartenarbeit, die haben die Ohrstöpsel drin und jetzt haben die gehört, das ist ja Flensburg, das ist oben Hamburg. Jetzt sitze ich aber in Stuttgart. Planst du zu expandieren?
Ja, wir sind dabei, wir sind dabei sozusagen die Webseite so aufzubauen, dass man quasi an allen Schulen das starten kann und an allen Orten. Stück für Stück müssen wir das machen. Ja, wir haben ein System daraus gemacht oder sind gerade sozusagen dabei, das abzuschließen. Also Testläufe sind jetzt durch, mit vielen Schmerzen auch, mit super vielen Fehlannahmen. Und ich muss auch sagen, also da sind auch wirklich Tränen geflossen. Das kann ich einfach nicht verschweigen. Auch wenn ich es jetzt so locker und salopp erzähle, das ist ja natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Alles, was darunter ist, es war auch einfach ein Haufen Ärger. Es gab eine Schule, musst du dir vorstellen, es war sehr, sehr anstrengend, die Unternehmen da reinzukriegen. Wenige Unternehmen, aber ganz intensive Gespräche. Eine Schülerin, Mia, sie wollte Bauzeichnerin werden, Steuerberatung kommt vorbei und hat sie einfach mitgenommen. Ja, jetzt lernt sie Steuerfachangestellte, weil das Gespräch gut war. Ganz, ganz toll. Und in dieser Schule platzt dem Lehrer mittendrin der Kragen. Es waren ihm zu wenige Unternehmen. Also und er hat gesagt, so, ich beende das jetzt. Und dann musste ich alle Personaler nach Hause schicken. Das war der Tiefpunkt. Ja, währenddessen, also eine Stunde, anderthalb Stunden, bevor die Messe eigentlich offiziell zu Ende war. Und das geht ja immer nur 3 Stunden. Ja?
Ja.
Nach anderthalb Stunden hat er gesagt, ich breche ab. Indiskutabel. Oder zum Beispiel, es war eine Schule in Hamburg, das war sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Da gab es ein Kommunikationsproblem und es waren nur 4 Unternehmen da, bei 150 Schülern.
Mhm.
Du kannst dir nicht vorstellen, ich konnte hinterher mein T-Shirt auswringen. Ja, das kann man nicht anders sagen. So. Das heißt, das sind riesige Probleme, weil die Schüler haben riesige Erwartungshaltung, man will sie nicht enttäuschen. Der Ruf hängt daran, eine weitere Zusammenarbeit hängt daran. Es ist ein Plattformgeschäft und Henne-Ei-Problem sozusagen. Mhm. Ja. Und in dieser Schule ist der Reverse-Talk entstanden, weil ich gesagt habe, pass auf, wir machen es folgendermaßen, wir gehen alle in die Aula, ich setze die Personaler da vorne hin. Und dann haben wir die coolste Dreiviertelstunde gehabt. Es war so cool. Es wurden viele Fragen gestellt. Man hat beidseitig viel gelernt. Und es war wirklich spannend. Und es gab riesen Applaus zum Schluss. Und die Schulleitung wollte sich dann aber eher über die Fehler unterhalten. am Ende. So. Und diese beiden Schulen, die ich dir gerade erzählt habe.
Ja.
Es gab so oft, das war ein Tag und gleich der nächste Tag. Das war die absolute Tiefphase. Im letzten Mai war das, meine ich.
Mhm.
Und dann haben wir angefangen, unsere Hausaufgaben richtig zu machen, zu verstehen, zu analysieren, neu zu überarbeiten, Formate neu auszurollen und so weiter und so fort. Und das ist das, warum ich sage, wir bauen ein System auf. Das System ist relativ stark. Jetzt mit dem Talk und Interactive, weil die Schüler selber nach ihren Interessen telefonieren. Ja. Das kommt unglaublich gut bei den Unternehmen an. Dementsprechend kriegen wir auch die Gäste in die Schule. Und dementsprechend mit viel Zeitfenstern. Also da ist schon viel Know-how darin. Es ist nicht so einfach, aber wenn man erstmal das System verstanden hat, worauf man achten muss, dann können wir das innerhalb weniger Tage können wir das in Schulen, und zwar in ganz Deutschland, etablieren.
Mhm.
Und das ist halt auch unser Wunsch. Wir werden dazu übergehen, das Ganze zu einem Lizenzprogramm zu machen. Das heißt, es wird lizenzierte Schulen geben, es wird sicherlich auch lizenzierte Unternehmen geben, die da sozusagen auch federführend sein können. Das heißt also, wenn wir über den Fall Stuttgart sprechen und das Unternehmen, was sagt, Mensch, wir sollten das machen, wir haben da Interesse dran und wir wollen das machen und wir finden das gut und sinnvoll, dann wäre natürlich erstmal Vorgespräch. Wir würden eine Schule festlegen, wir würden die Schule einladen. Es gibt dann halt auch die Möglichkeit, dass man quasi Reverse weiterempfehlen kann. Als Unternehmen kann man zum Beispiel sagen, Mensch, ich habe da Schulkontakt, ich gehe auf die Seite und empfehle das an eine bestimmte Schule. Es gibt sehr viel vorbereitetes Material, was man dann quasi übernehmen kann. Der Erstaufschlag in einer neuen Stadt, da würde ich dann wahrscheinlich nach Stuttgart kommen. Und dann würden wir tatsächlich, das wollen wir dann einmal ausprobieren und würden dann halt ein Promo-Team, ich nenne es mal Promo-Team, Reverse-Team ist vielleicht der bessere Name, die dann quasi vor Ort sind und das Ganze begleiten. Das ist dann, weil alles klar ist, alles an Material hängt, auch ein Selbstläufer, ja. Also insofern, die Schüler wissen dann, was sie zu tun haben, auf Basis der Unterlagen, die wir erstellt haben. Das ist ein ordentlicher Ablauf dann, das ist sehr geschäftig, sehr laut auch bei Interactive. Da wird dann rumtelefoniert und es gibt so Schüler, das war ganz süß, ja, Mädel, sie sagt, oh Gott, telefoniert, das mache ich nicht. Hinterher, eine Stunde später, die wachsen über sich hinaus, ja, eine Stunde später, gib her, und sie hat telefoniert, ja. Also dieser Punkt, dieser Tag, wenn Reverse Interactive stattfindet in der Schule, verändert die Schüler komplett, also sie sind selbstbewusster, man merkt, dass sie über sich hinauswachsen und man merkt auch, dass sie sich darüber freuen, dass sie was können.
Cool.
Ja. Also ja, wie gesagt, zentraler Anlaufpunkt im Internet. Dort kann man dann Informationen abrufen. Man kann sich erstmal grundsätzlich informieren, man kann sich dann anmelden und da wird ganz, ganz, ganz viel über die Plattform dann laufen.
Cool.
Genau.
Okay. Ja, ja, weil da kribbelt es auch mir in den Fingern, ne? Da habe ich echt irgendwie so den Drang, direkt loszulaufen und macht Spaß.
Ja, ja. Verrückt. Kann man auf jeden Fall machen.
Ja, ja, schön. Krass. Ja, ich habe so ganz oben, das wollte ich eigentlich schon zu Beginn fragen, ja, auf dem Impressum bei euch, da steht noch Ramona. Das ist deine Frau, Partnerin?
Das ist meine, wir haben am 6. geheiratet, das ist meine Frau und Geschäftspartnerin, genau.
Am 6. vor einem Monat?
Genau.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Danke.
Krass, genau. Wie funktioniert das?
ich glaube, es geht so, ich hatte mal vor langer Zeit, als ich noch so Tagelöhnerei gemacht habe, würde ich es mal sagen,
ja.
Ich mal in einem Unternehmen gearbeitet und da war ein Unternehmerpaar. Das ist eigentlich so die waren schon um die 60, würde ich sagen, ja. Und die hatten dann so Veranstaltungen gemacht, die waren straff organisiert und die habe ich irgendwie mal bewundert. Ja. Das heißt, sie sind unglaublich professionell. Also wenn ich mit Ramona unterwegs bin, dann sage ich halt, oder dann sind wir halt Geschäftspartner und da hat dann sozusagen Privates keinen Raum. Und wenn man dann natürlich privat ist, dann muss man so ein bisschen halt auch aufpassen, dass man nicht permanent über Arbeit spricht. Das gelingt uns aber inzwischen, glaube ich, relativ gut. Mal sehen, ob es ziemlich korrigiert. im Kern geht es halt wirklich darum, bei uns funktioniert das gut. Wir vertrauen uns, wir haben unfassbar schwierige Zeiten hinter uns gebracht, aber wir haben auch zusammen total viele gute Sachen Beine gestellt und insofern ist es halt so, dass, ja, ich würde sagen, es funktioniert richtig, richtig gut. So würde ich sagen, ja.
Cool. Genau. Okay. Ja, weil ich glaube, da steckt auch ganz viel Magie drin, ne, wenn man als Paar dann einfach auch unterschiedlich ist und dann aber auch so diese Zeit hat und die Muse und zusammenarbeitet und gleichzeitig hat man natürlich da auch so seine Steine, die man aus dem Weg rollen muss, ja, oder sich auch nochmal neu dann besprechen muss, ne, wie sind wir jetzt, wenn wir in der Öffentlichkeit sind. Okay.
Ich kann ja eine Sache sagen, wir planen ein Buch.
Ja.
Das sagt viel aus. Also das heißt, irgendwann werden wir unsere gemeinsame Autobiografie schreiben und die wird wahrscheinlich heißen Die Pedantin und der Pfuscher. Und so ist es, ja. Sie ist sozusagen eher so diejenige, die irgendwas, oh nee, das machen die nicht. Ja, sehr ängstlich. Aha. Und oh nee, glaube ich nicht, das wird nichts und so weiter. Und ich bin, ach komm, das geht schon. Prima. Vergesse aber halt auch viele Dinge, brauche dann wieder mein Ordnungssystem. Aber wenn ich das sozusagen nicht heranziehe und einfach so ganz wild Annahmen formuliere und so weiter, dann überspringe ich viele Dinge. Und für mich sind, also ich würde schon sagen, dass ich jetzt in 17 Jahren Selbstständigkeit genug Mut und Resilienz aufgebaut habe, dass mir eigentlich so gut wie nichts mehr aus der Bahn haut. Ja, also da das habe ich alles, das liegt hinter mir. Und weil ich das halt so habe, kann ich mir nicht mehr vorstellen, wenn jemand so Vorbehalte hat, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ich muss mich sozusagen erstmal reinversetzen, warum jemand sagen könnte, dass das nicht geht. Und dafür ist Ramona halt ganz gut. Ja. Sie sagt mir, sie erinnert mich daran, welche Herausforderungen man haben könnte. Das. Mhm. Also insofern, ja, das ist, da ergänzen wir uns ganz gut und ja, genau.
Perfekt. Also, Ramona, wenn du zuhörst, du bist recht herzlich eingeladen, um vielleicht auch noch was klarzustellen.
Das will sie machen, ich bin mir ganz sicher.
Das ist voll cool. Ja, hey, vielen lieben Dank für die Einblicke. Ich habe ganz gerne eine Abschlussfrage, die ganz und gar nichts mit dem zu tun hat, was wir jetzt in der letzten Zeit besprochen haben. Und einfach, um dich ein bisschen zu schockieren und selber nochmal was zu lernen. Bei Podcasts wird gerne Werbung gemacht. Ja? Und ich will auch gerne Werbung machen, aber nicht so bezahlte, so, ja, wo man dann irgendwie seine Lieblingsschuhe plötzlich vorstellt oder irgendein, weiß gerade was. Sondern Dinge, die man richtig gut findet. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist richtig gut? Ne? Also, sei es ein Buch, ne? Ist vielleicht für dich ein leichtes, ja, aber auch eine App oder irgendwas, was du tagtäglich verwendest, eine Handcreme, eine Zahnbürste, weiß Gott was. Wofür möchtest du hier in den letzten Minuten unbezahlte Werbung machen?
Buch ist auf jeden Fall ein gutes Thema, weil das ist, das hat sofort mit mir resoniert, so diesmal lang. Also die Frage ist, entweder denke ich noch ein bisschen länger nach, dann fällt mir vielleicht noch was anderes ein, aber der erste Impuls, was würdest du denn sagen? Soll ich nochmal nachdenken, 20 Sekunden?
Egal, wie lange du nachdenkst, ich kriege immer wieder Nachrichten nach dieser Frage, ungefähr 5 Minuten, wenn wir das beendet haben, und ich hätte eigentlich das und das sagen sollen, ja? Das ist so
okay,
gut.
Okay. Zwei Dinge würde ich, darf ich auch zwei erwähnen?
Wenn sie richtig gut sind, auch zwei.
Zwei Dinge würde ich vorschlagen. Und zwar, warte mal, ich muss mal nochmal ganz kurz gucken, dass ich das nicht falsch sage. Genau. Und zwar, das eine ist ein Buch, was ich Menschen ans Herz legen möchte, weil es mein Leben komplett verändert hat.
Okay.
Und dieses Buch heißt So denken Millionäre, die Beziehung zwischen ihrem Kopf und ihrem Kontostand. Das ist so ein gutes Buch. Es gibt noch zahlreiche andere, sage ich jetzt mal so, die Liste ist lang, es werden bestimmt 10. Aber dieses Buch würde ich Menschen ans Herz legen, die zum Beispiel beispielsweise besonders im sozialen Bereich unterwegs sind oder die das Gefühl haben, ich will etwas aufbauen, aber irgendwie geht es bei mir nicht weiter. Also ich komme nicht weiter. Ich ziehe das Geld nicht so an oder der Erfolg bleibt aus oder so. Da würde ich sagen, zieht euch das unbedingt rein. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Vielleicht auch in kleinen Tranchen. Ich glaube, das Hörbuch geht 7 Stunden lang, jeden Tag 1 Stunde, ist ganz gut. Da wird auch viel Eigenwerbung gemacht, ist vielleicht ein bisschen anstrengend teilweise, aber kann man drüber hinwegsehen, weil ich glaube, dass das Wissen, was daraus hervorgeht, richtig, richtig wertvoll ist. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Das würde ich meinen Kindern empfehlen und das würde ich jedem Menschen empfehlen und mache das auch in meinem Umfeld und auch diejenigen, die ich nicht kenne, denen würde ich auf jeden Fall empfehlen. Guckt euch das an, das kann richtig gut sein.
Ja.
Ist das eine. Und das andere ist,
Ja, genau.
Und das andere ist, ich weiß nicht, oder beziehungsweise ist schon eine ganz, ja, ich bin mal in einem Blindenrestaurant essen gewesen. Das hieß die Bar. Ich glaube, das ist in Köln. War das in Köln oder in Berlin? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube in Köln. Und das gibt es auch in Hamburg oder so. Es ist ein Restaurant von Blinden geführt. Und was ich daran schön finde, ist, du kommst hin, du fasst denjenigen, also den Gastgebern, dann quasi auf die Schulter, die führen dich in einen dunklen Raum. Und ich fand das Erlebnis so unfassbar, weil du sitzt da in absoluter Dunkelheit, du guckst und irgendwann nach ein paar Minuten fängt an sozusagen so Licht vor deinem Auge, so Farbspiele, ja, du hast das Gefühl, etwas zu sehen. So war es zumindest bei mir. Also die Augen spielen verrückt, weil man in kompletter Dunkelheit ist, ja. Und wenn man nicht die Augen aufmache, dann erwarte ich ein Bild, aber es kommt nicht so. Das fand ich sehr interessant. Ich weiß noch, das war sehr witzig. Ich habe dann am Anfang gab es eine Suppe und dann gab es, ein Essen mit einer Gabel, ja. Und ich war ganz vorsichtig, dass ich mir die Gabel nicht ins Auge ramme, weil ich nicht wusste, wenn ich das nicht sehe, wie ungeschickt kann man sein. Hat alles gut geklappt, ich bin unverletzt rausgekommen. Und dann, und das ist eigentlich so das Entscheidende, das Essen schmeckt anders, wenn man es nicht sieht. Mhm. Viel intensiver, nach meinem Verständnis. Und nach 2,5 oder 3 Stunden sind wir dann da wieder raus. Und man geht erstmal in das Vorzimmer, man wird angehalten, die Augen fest zu schließen. Und dann haben die gesagt, so jetzt können sie die ganz langsam öffnen, nach einer Minute oder zwei. Und das war so grell, so unfassbar grell. Und weißt du, was die Lichtquelle war? Das Exit-Schild. Dieses kleine Resistenzschild. Und wenn du dann, und da kriege ich wieder Gänsehaut, kriege ich immer, wenn etwas richtig mies ist oder richtig, richtig gut, und das war richtig gut, es ging dann die Tür auf und du hast ins Tageslicht reingeguckt. Mhm. Und nach 2,5 Stunden wieder zu sehen, also man bekommt sozusagen Verständnis davon, wenn Menschen das erste Mal in ihrem Leben sehen können, wenn sie nie sehen konnten, ja, wenn sie blind waren. Mhm. Und ich finde dieses Erlebnis so unfassbar, so unfassbar toll, das würde ich auch noch empfehlen. Also eine kulinarische Geschichte und etwas für Kopf und Herz. Und das sind so meine Empfehlungen.
Klasse. Super, super Schluss. Also vielen lieben Dank für diese Tipps.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Und
danke auch an dich, Marc, dass dieses Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast, dir meinen ganzen Kram anzuhören. Und fand ich, das war schön. Wir hatten ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen. Es ist sozusagen jetzt relativ neu, dieses Konzept, also neu fertig. Mhm. Und ich hatte ja dargestellt, es gab sehr viele schwierige Zeiten und sehr viele unangenehme Situationen. Aber ich finde, das war so ein bisschen wie so eine Prüfung, ja, vor Abschluss, wenn man studiert oder so, was ich ja nicht gemacht habe, zumindest nicht zum Ende. Und insofern danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine klugen Fragen.
Ja, danke, dass du uns deine Heldenreise erzählt hast. Vielen lieben Dank, Marian.
Sehr gerne.